Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wenn ich sage Ceuta, also die spanische Enklave in Marokko, dann habt ihr wahrscheinlich auch direkt das Bild von dem Grenzzaun im Kopf oder besser gesagt den Grenzzäunen, die auch die Außengrenze der EU markieren. Gerade Anfang Juni haben wieder rund 400 Menschen versucht, über diesen Zaun nach Ceuta zu kommen. Nur 5 haben es geschafft. Viele leben Monate oder sogar Jahre lang in Marokko in der Gegend um Ceuta und warten auf diese eine Chance, so wie zum Beispiel Yusuf aus Kamerun.
Es ist schwierig, hier in Marokko zu leben. Ich will weiter versuchen, nach Europa zu kommen, um dort besser leben zu können. Das Leben in Marokko gefällt mir nicht.
Vier oder fünfmal hat Yusuf schon versucht, über den Zaun nach Ceuta reinzukommen. Und wir sprechen heute Morgen über diese Stadt, über den Grenzschutz, über die Zäune, über die Situation der Migranten und auch über die Einwohner von Ceuta. Wer lebt da und wovon eigentlich? Unser Korrespondent Marc Dugge, der kennt die Stadt gut, der war auch gerade wieder in Ceuta. Frage an Marc, dieser Grenzzaun in Ceuta, der ist ja zugleich die EU-Außengrenze. Ich habe es eben schon gesagt. Würdest du sagen, das ist auch die am besten geschützte Grenze der EU?
Das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall ein massiv geschützter Zaun. Das sind ja eigentlich 2 Zäune. Also die sind jeweils ungefähr 8 Meter hoch, mit NATO-Stacheldraht sozusagen an der Spitze verkleidet. Lauter Sensoren sind da angebracht, Kameras, Wärmebildkameras etc. pp. Ich habe mir dann mal auch in dieser Einsatzzentrale der Guardia Civil, also der spanischen Polizei, angeschaut, wie sie diesen Zaun überwachen. Und das ist wirklich beeindruckend, weil da bekommst du also von Hunderten von Kameras das Bild auf den Zaun, wenn irgendwo nur was Kleines passiert, das kann nur eine Katze sein, die sich am Zaun entlang hangelt, wird sofort die entsprechende Kamera aktiviert und dann auch vielleicht sogar ein Polizist losgeschickt, um danach zu schauen. Also es ist extrem gut überwacht, absolut.
Okay, extrem gut überwacht, sagst du, hochtechnisch alles, aber trotzdem, das sehen wir ja, schaffen es immer wieder Menschen, über den Zaun drüber zu kommen.
Man kann da schon auch hochklettern. Manche haben es auch sogar von der Polizei mal versucht, da war ich ganz erstaunt. Das hat mir zum Beispiel der dortige Polizeichef Alfonso Cruzado mir erzählt, wie er auf diesem Zaun mal hochgeklettert ist.
Ja, schon wieder. Du danke.
Ich bin da schon selbst hochgeklettert. Ja, das würdest du auch schaffen. Du nimmst einfach ein Stück Karton unter die Hand und hangelst dich damit hoch. Wer unbedingt rüber will, den wird dieser Zaun nicht davon abbringen. Manche verbringen ein Jahr da drüben in Marokko und warten auf diesen Tag. Die sagen doch nicht, oh, 2 Zäune, ich gehe zurück, ihr habt mich überzeugt.
Also der Leidensdruck, der ist einfach doch massiv.
Jetzt hat er ja gesagt, manche verbringen ein Jahr da drüben in Marokko und warten auf diesen Tag. Also das heißt, die Migranten, die leben da tatsächlich in Marokko, warten auf diese Gelegenheit, an den Zaun zu kommen, zu versuchen, über den Zaun zu klettern. Die sind aber ja wahrscheinlich auch nicht ganz legal in Marokko, oder? Wie gehen denn die marokkanischen Behörden mit denen um? Tolerieren die diese Migranten? Ignorieren die einfach oder wie funktioniert das?
Also viele leben tatsächlich in so Holzverschlägen oder in Zelten direkt in einem Tal, ziemlich nah an der Grenze dran. Da kommen sie unter, dort sammeln sie sich. Sie kommen ja aus verschiedenen Teilen Subsahara-Afrikas überwiegend, verbringen da Monate, teilweise Jahre sogar in diesen Verschlägen. Und immer wieder macht die Polizei dann eben Razzien, zerstreut diese Lager, diese Menschen verschwinden. Wir wissen auch oft nicht, wohin sie verschwinden, ob sie irgendwo in anderer Stelle in Marokko einfach wieder ausgesetzt werden. Früher gab es die Berichte, dass sie an die algerische Grenze gebracht würden und dort sich selbst überlassen werden. Aber immer wieder entstehen eben diese Lager. Und tatsächlich haben die Leute keinerlei offiziellen Aufenthaltstitel. Sie sind dort illegal und hoffen einfach irgendwie an irgendeinem Tag tatsächlich die goldene Chance zu bekommen, um nach Ceuta und dann auch weiter aufs spanische Festland zu gelangen.
Du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt Razzien von der marokkanischen Polizei. Jetzt könnte Marokko ja aber auch sagen, es ist uns ja egal, wenn diese Migranten nach Europa weiterkommen. Also was ist sozusagen die Gegenleistung, die auch erwarten, dass sie quasi diese EU-Grenze mitschützen?
Also absolut. Ich meine, Marokko ist im Prinzip der Grenzpolizist Europas und bekommt dafür auch Geld. Wie viel Geld ist nicht ganz klar. Es ist Geld von der EU. Sie bekommen Geld und Hilfe von der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex. Und es gibt eben auch Abkommen mit Spanien zur Grenzsicherung, die aber niemals offengelegt worden sind. Das ist für Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International beispielsweise auch echt ein Skandal, dass wir also gar nicht wissen, auf welcher Grundlage eigentlich diese Zusammenarbeit Zusammenarbeit funktioniert. Aber wenn Marokko Druck machen will, um seine Interessen durchzusetzen, dann ist das zum Beispiel ein Hebel. Momentan haben wir ja Verhandlungen über das Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko. Die laufen sehr, sehr schwierig. Und Marokko ist in letzter Zeit damit aufgefallen, dass es ziemlich viele Migranten einfach durch die Grenze offensichtlich gewunken hat. Also es ist ein ganzer Ansturm momentan zu verzeichnen an der Küste von Andalusien. Menschen steigen in Marokko in ein Schlauchboot an der marokkanischen Küste, überqueren die Straße von Gibraltar. Das hat es in dieser Häufung seit Jahren nicht mehr gegeben. Es sind dreimal höhere Zahlen als im vergangenen Jahr. Und viele erklären sich das tatsächlich damit in Spanien, dass Marokko Druck ausüben will auf Spanien. Irgendwas passt ihnen momentan nicht und dann schaut der Grenzwächter vielleicht mal weg. Das sind nur Spekulationen, aber ich glaube, so ein bisschen was könnte da schon dran sein.
Marc, über die Grenzzäune haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Die sind meterhoch, die sind hochtechnisch überwacht, hast du erzählt. Aber lass uns jetzt die Stadt an sich noch ein bisschen näher angucken, also Ceuta an sich. Wenn ich jetzt noch nie da war, wie kann ich mir Ceuta als Stadt vorstellen? Wie sieht es da eigentlich aus?
Also die Stadt besteht eigentlich aus zwei Teilen. Auf der einen Seite so das Kern Ceuta, der alte Teil. Da ist also eine große Festung auf einem Felsen gelegen, eine Stadt, ja, mit teilweise auch alten Gebäuden, einem Yachthafen, ziemlich viel Supermärkten außenrum, dann einen großen Boulevard, wo man also einkaufen kann, wenn man in Ceuta ist, alle spanischen großen Marken auch findet. Und einige Restaurants. Eine Stadt von ungefähr 85.000 Einwohnern. Ist sie hübsch? Ist sie eine schöne Stadt? Ich würde sagen, nö, Melilla ist eigentlich viel schöner, die andere spanische Exklave. Es ist eine funktionale Stadt und es ist eine Beamtenstadt, muss man ganz klar sagen. Sehr viele Beamte leben dort und das macht auch ein bisschen den Charakter dieser Stadt aus.
Und wer sind die Einwohner dann? Also sind das Leute, die aus Spanien rübergekommen sind oder sind das eingewanderte Leute aus den afrikanischen Ländern?
Also es sind tatsächlich Spanier, viele christliche Spanier auch, die in diesem alten Teil leben. Aber es gibt ja noch einen anderen Teil und das ist der Barrio de Príncipe, das Prinzenviertel sozusagen. Das ist direkt an der Grenze zu Marokko und da denkst du wirklich, du bist in Marokko. Da sind Cafés, in denen Minztee serviert wird, marokkanische Plätzchen, es singt der Muezzin am Abend. Es ist ein Leben, wie ich es aus Marokko kenne und ist aber auf spanischem Boden. Und dort leben dann ganz, ganz überwiegend eben Muslime, viele auch in ziemlich prekären Umständen. Und diese beiden Ceutas, dieses alte Ceuta, diese Festungsstadt, diese sehr, sehr spanische Stadt, wo das Spanischsein auch sehr hochgehalten wird und dieser marokkanische, muslimische Teil, finden beide auf dem gleichen Boden statt, aber es sind irgendwie komplett unterschiedliche Lebenswelten.
Du hast schon eben gesagt, es ist jetzt nicht vielleicht die allerschönste Stadt und ist jetzt auch nicht so gerade bekannt als Touri-Hotspot. Aber wovon lebt denn dann diese Stadt? Also was machen die Leute da?
Also zum einen, wie schon erwähnt, also es ist einfach eine Beamtenexklave. 4 von 10 Beschäftigten arbeiten hier für den Staat, also zum Beispiel Polizisten, Grenzbeamte, Soldaten, Verwaltungsbeamte. Und so versorgt der Staat eigentlich indirekt auch schon mal diese Stadt, hält sie auch am Leben. Dann sind eben dort auch viele Händler, also ganz klar, die einfach vom Handel mit dem Nachbarstaat Marokko leben. In Ceuta gibt es zum Beispiel viele große Supermärkte. Da sind alle großen spanischen Supermärkte vertreten und die leben auch ganz gut davon, dass eben Marokkaner da in großem Stil einkaufen, zum Eigenbedarf oder eben auch zum Weiterverkaufen. Das hat mir ein Journalist aus Ceuta erzählt, Karim Prim.
Der Lidl-Markt in Ceuta ist der, der in Europa am meisten umsetzt. Dabei gibt es hier offiziell nur 70.000 Einwohner. Hier kaufen die Kunden aber nicht einzelne Waren, sondern ganze Paletten und nehmen sie nach Marokko mit. Das hat großen Einfluss auf die Stadt.
Das ist wirklich krass. Also wenn du morgens in den Lidl-Markt gehst, siehst du Marokkaner dort palettenweise das Ketchup zum Beispiel abtransportieren. Das könnt ihr alles gar nicht selber verwenden, ganz klar. Das wird dann einfach unten ins Auto gewuchtet, in der Tiefgarage und nach Marokko rübergefahren.
Jetzt ist Marokko ja aber auch nicht gerade so als das Land bekannt, was so unglaublich hohe Preise hat. Aber warum ist in Ceuta denn dann die Ware noch günstiger als auf der anderen Seite vom Zaun sozusagen?
Das liegt daran, dass eben Ceuta ein Freihafen ist. Dort wird keine Mehrwertsteuer gezahlt. Es sind auch insgesamt niedrigere Steuern da. Es gibt keine Zölle an der marokkanischen Grenze, einfach deswegen, weil Marokko Ceuta ja gar nicht akzeptiert als Stadt. Die sagen ja in Marokko, das ist im Prinzip marokkanisches Territorium. Territorium und von den Spaniern unrechtmäßig besetzt. Daher gibt es keine Zölle, daher gibt es offiziell auch keine Grenze. Das ist im Prinzip so eine Grauzone. Und in Marokko, wenn du dort eine Flasche Ketchup kaufen willst, offiziell kaufen willst im Supermarkt, dann ist die deutlich teurer, weil eben offiziell Zölle gezahlt worden sind. Und da sind westliche Güter eben doch deutlich teurer als in Ceuta.
Dürfen denn die marokkanischen Nachbarn, also die Leute aus Fnideck zum Beispiel, einfach so über die Grenze, über diese EU-Außengrenze, die ja auch sehr gut bewacht ist?
Das dürfen sie, sofern sie aus der Gegend kommen, also aus der Provinz Tetuan. Da gibt es im Prinzip einen Sonderstatus. Das wurde damals in den Schengen-Verhandlungen festgelegt, dass du also, wenn du aus der Region kommst, das Recht hast, nach Ceuta ohne EU, ohne Schengen-Visum einzureisen. Und das machen dann eben auch viele Marokkaner. Man sieht das immer ganz krass morgens schon. Da kommen viele Frauen mit so kleinen Handkarren an, um dann nach Ceuta reinzugehen. Da packen sie alles rein, was geht, und gehen über die Grenze. Und das tun sie dann teilweise 4-5 Mal am Tag. Irgendwann sagt der Grenzbeamte dann auch, jetzt mal Stopp, jetzt ist genug. Aber davon leben viele, viele Marokkaner und davon lebt indirekt auch die Stadt. Also der Handel mit Marokko, der ist einfach wichtig geworden. Früher war das ein bisschen anders. Da war Ceuta ein Umschlagplatz für Waren, zum Beispiel auch aus Asien, und Menschen kamen vom Festland Spanien nach Ceuta, um dort eben Handel zu treiben. Das ist alles mit dem EU-Beitritt von Spanien ja zusammengebrochen, und heute lebt die Stadt eben von Marokko. Das hat mir ein Soziologe gesagt, Carlos Rontomé.
Der Handel mit Marokko ist im Laufe der Zeit immer bedeutender geworden. Besonders Bekleidungs- oder Juweliergeschäfte haben diese Entwicklung angetrieben. Viele Einwohner in Ceuta wollen eigentlich Distanz zu Marokko halten. Sie möchten mit diesem Land und allem, was von dort kommt, am liebsten nichts zu tun haben. Die Geschäfte haben sich dagegen angepasst und sich am marokkanischen Kunden orientiert.
Absolut, man hört schon raus, da gibt es auch gewisse Ressentiments bei vielen Ceutis gegenüber Marokko, gegenüber Marokkanern. Das spielt in dieser Stadt immer wieder auch eine Rolle.
Wir haben jetzt eben schon gehört, es kommen immer wieder Leute über die Grenze, gehen dann auch wieder, manchmal auch ein paar Mal am Tag. Was machen die Leute dann noch? Also außer einkaufen, was machen die Leute sozusagen aus dem Nachbarstaat, aus Marokko, dann noch in Ceuta?
Ja, sie verdienen sich zum Beispiel Geld als Putzkraft, als für Gelegenheitsjobs. Sie suchen dort irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, weil einfach die Nachbarregion Fnideck ist so unglaublich arm, dass Menschen auch darauf angewiesen sind, dass es diese Exklave gibt. Sie hoffen, da eben ein bisschen ein Auskommen zu finden. Und streifen im Prinzip durchschnittlich 20.000 Menschen am Tag über diese Grenze. Das ist eine Schätzung. Das sind nicht 20.000 Personen wirklich, sondern es sind 20.000 Grenzübertritte. Aber es ist eben wirklich ein ganz bedeutender Grenzübergang, ein ganz bedeutender Wirtschaftsfaktor für die ganze Region. Das hat uns zum Beispiel Mohammed aus Fnideck erzählt.
Viele, viele Marokkaner gehen an die Grenze. Aber es gibt nur noch einen Grenzübergang. Und dort muss der ganze Andrang organisiert werden. Früher gab es mehrere, aber jetzt ist nur noch der Grenzübergang Tarakhal geöffnet.
Und da stehen sie eben morgens und abends in der Schlange, manchmal so heftig, dass es auch zu unschönen Szenen kommt. Also es wurden zum Beispiel auch schon Frauen ja erdrückt. Sie wurden quasi überrollt von der Menschenlawine dort. Deswegen ist das jetzt alles sehr, sehr viel sorgfältiger organisiert worden. Und Frauen können jetzt im Prinzip nur noch sehr viel geordneter über diese Grenze gehen. Es gibt Sicherheitskorridore etc. pp. Diese Bilder will man in Marokko jetzt und in Ceuta vor allen Dingen auch nicht mehr wiedersehen.
Jetzt haben wir eben schon gehört, viele Einwohner in Ceuta wollen eigentlich so ein bisschen Distanz zu Marokko halten. Also da gibt es so ein bisschen dieses, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wie sieht es denn für die Spanier auf dem Festland aus? Was haben die für eine Haltung zu Ceuta? Was hat die Stadt für ein Image?
Die Stadt hat ein sehr schlechtes Image. Das liegt auch an einer Fernsehserie, die in Spanien im Fernsehen gelaufen ist in den letzten Jahren, die vor allen Dingen ein Viertel ja ins Visier genommen hat. Das war der Schauplatz, das erwähnte Barrio de Príncipe. Ein Viertel, von dem keiner weiß, ob hier 12.000 Menschen leben, 15 oder 16.000. Es herrscht ein Kommen und Gehen dort. Es ist eine Ansammlung von bunt getünchten Häusern, kann man sagen, oft ohne jede Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel keine vernünftigen Wasser- oder Abwasserleitungen. Strom haben die wenigsten legal, viele zapfen es illegal an, weil sie einfach keine offizielle Baugenehmigung haben, kein Baurecht haben und deswegen auch keinen Stromanschluss bekommen. Dort herrscht im Prinzip eine gewisse Art von Rechtlosigkeit und die ist in den letzten Jahren teilweise so schlimm gewesen, dass auch die Polizei sich nicht mehr getraut hat, sich in dieses Viertel zu begeben, gerade auch abends, und es also komplett sich selbst überlassen hat. Da haben dann eben tatsächlich Drogenschmuggler den Ton angegeben, auch radikale Prediger den Ton angegeben. Aus dem Barrio de Principe sind viele Islamisten nach Syrien beispielsweise gereist als Kämpfer. Wenn man die Bewohner fragt, ist es wirklich so schlimm, sagen sie, so schlimm ist es jetzt eigentlich nicht mehr. Aber die grundsätzlichen sozialen Probleme, die bleiben im Barrio de Principe. Zum Beispiel eben die hohe Quote der Schulabbrecher. Das hat uns Abdelkamil Mohamed vom Nachbarschaftsverein erzählt.
Ceuta ist eine der spanischen Städte, in der die Zahl der Schulabbrecher besonders hoch ist. Das gilt auch für die Arbeitslosenzahl. Vor allem die junge Bevölkerung ist betroffen. Jugendliche hören mit 12, 13 oder 14 auf, zur Schule zu gehen. Deswegen werden viele straffällig oder reisen in Konfliktländer aus.
Und Abdelkamil Mohamed hat eben auch erwähnt, dass viele Menschen sich in diesem Barrio de Principe alleingelassen fühlen von der Verwaltung von Ceuta. Sie sagen, dass viele Gelder, viele Subventionen hier nie angekommen sind, dass viel Geld versickert ist und dass es im Prinzip eine Benachteiligung dieser muslimischen Viertel in Ceuta gibt. Das sehen natürlich die Menschen in der Stadtverwaltung ein bisschen anders. Sie sagen, wir zahlen doch wahnsinnig viel Sozialleistungen in dieses Viertel und wir haben so viel gemacht. Aber klar ist, die sozialen Probleme bleiben und das ist im Prinzip eine gefährliche Situation für Ceuta, was sich dort in diesem Viertel zusammenbraut. Das kann nichts Gutes bedeuten.
Marc Dugge, unser Korrespondent, mit ihm habe ich über Ceuta gesprochen, die spanische Enklave in Marokko, die einmal Stadt zwischen den Welten ist, die aber auch selbst zweigeteilt ist, nämlich zwischen den Vierteln mit christlichen Spaniern und dem Viertel mit den Muslimen.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.